Wir hören jetzt auf die Predigt vom Johann.
Lieber Manfred, danke, dass du uns durch diesen Gottesdienst leitest und uns auch ins Gebet geführt hast für unsere Missionare. Und bitte nimm ganz, ganz liebe Grüße mit, wenn du Andreas Hinz mit deiner Frau nächste Woche besuchst. Es gibt einen Spruch auf den sogenannten christlichen T-Shirts. Und er lautet: Christen sind nicht besser, sie sind nur besser dran. Stimmt der Spruch? Nun, einerseits stimmt er ja schon, weil wir haben es alle schon erfahren an uns selbst, Christen sind nicht Supermenschen, sie sind nicht perfekt. Aber andererseits, wenn ich etwas tiefer nachdenke, wird es mir doch bei diesem Spruch etwas mulmig, weil ich den Eindruck habe, dass er einfach Jesus doch viel zu billig verkauft. Christen sind nicht besser, sie sind nur besser dran. Klingt wirklich cool. Aber wer durch Christus wirklich geistliches Leben hat, der bleibt nicht, wie er ist, der wird besser, denn Christus verändert ihn. Das heißt also, der Spruch, Christus verändert den, der neu beginnt, denn er lässt uns nicht, wie wir sind, der gefällt mir eigentlich besser. Den könnte man vielleicht auch mal so auf ein christliches T-Shirt, so Vorderseite, Christus verändert den, der neu beginnt, Rückseite, denn er lässt uns nicht, wie wir sind. Vielleicht mal drucken. Ich habe die Befürchtung, dass in unserem christlichen Abendland sich eine Art gut genug Christsein eingeschlichen hat. Bei vielen Christen herrscht so diese Denkweise, wenn ich mich bekehrt habe, dann komme ich eben in den Himmel, mir kann nichts mehr passieren. Wie ich jetzt lebe, das ist nicht so wichtig. Woher kommt denn diese Denkweise? Ich denke, der Theologe Dallas Willard hat recht, wenn er sagt, sie ist die Folge eines fatalen Evangeliums des Sündenmanagement. Wenn man die Menschen nur auffordert, zu Jesus zu kommen, damit ihre Sünden vergeben werden und sie dann in den Himmel kommen, aber ihnen nicht auch die Kosten der Nachfolge aufzeigt, und sie hinweist auf das höchste Ziel unserer Erlösung, dann verkündet man ein Evangelium des Sündenmanagements. Ein Evangelium des Sündenmanagements will den Himmel gewinnen und hier auf dieser Erde nichts verlieren. Und wenn die Leute dann, die an dieses Evangelium glauben, geistlich herausfordert, wenn man sie fragt, wie sie ihr Leben mit Jesus leben, wie sich ihr Leben auch verändert hat, nicht nur äußerlich, sondern innerlich, wie sie lieben und entsprechend sich das auf ihre ganzen Beziehungen auswirkt, dann bekommt man manchmal recht vage Antworten oder herrscht Stille im Walde. Ich bin der festen Überzeugung, zu einem Leben das durch Gott neu gemacht wurde, gehört viel mehr als nur die Korrektur unseres äußeren oder sichtbaren Verhaltens. Es gehört mehr dazu als nur die Übernahme bestimmter Verhaltensweisen, weil Christsein ist nicht Moralismus. Veränderung im biblischen Sinne ist ein geistlicher Prozess, der von innen nach außen geschieht und aus dem wir nicht als vollkommene Geschöpfe hervorgehen, zumindest nicht in dieser Welt, aber auf jeden Fall als Menschen, die zu tieferer Liebe fähig sind, weil sie immer wieder neu ergriffen werden von dem, wer Christus selbst ist und wie er uns liebt. Und darüber wollen wir heute in dieser Predigt gemeinsam nachdenken. Schon seit einigen Wochen sind wir ja dabei, am Sonntag in den Predigten über unser geistliches Gemeindehaus nachzudenken und uns ein bisschen neu daran zu erinnern, was uns als Gemeinde wichtig ist, was uns ausmacht, was uns begründet. Und wir haben schon einige Predigten gehört, zum Beispiel, wir sind gestartet, das sieht man jetzt leider nicht auf dieser Skizze da unten, wenn es die Leute da hinten sitzen, mit einer Predigt über das Fundament unseres geistlichen Gemeindehauses. Und das ist, es ist das Wort Gottes. Weil im Wort Gottes begegnet uns Christus, der das Wort selber ist. Und da haben wir schon über die Schwelle gesprochen. Sie steht für das geistliche Leben. Wir betreten und finden Heimat in diesem geistlichen Gemeindehaus, wenn wir geistliches Leben bekommen durch die Neugeburt. Und dann wird dieses Haus hier zusammengehalten durch vier Säulen. Vor ein paar Wochen oder sind schon 3 Wochen, haben wir über diese erste Säule gemeinsam nachgedacht, über die geistliche Theologie sozusagen. Und wir haben 7 wichtige Fragen dieser geistlichen Theologie kurz betrachtet. Und ich habe gesagt, diese Fragen, sie sind so wie Wegweiser, die uns helfen können, die Geschichte Gottes besser zu verstehen, sie besser herauszuhören. Dazu ist biblische Lehre da und unseren Platz auch darin zu erkennen. Wir haben es damit beschäftigt, wer Gott ist und was er vorhat und wer wir sind und was schiefgelaufen ist in dieser Welt und wie, was Gott getan hat, um unser großes Problem zu lösen und wie er jetzt wirkt durch seinen Geist und wie wir als Einzelne und auch als Gemeinschaft mit ihm zusammenwirken, damit seine Absichten erfüllt werden. Das sind eigentlich diese 7 Fragen der geistlichen Theologie, die wie so biblische Verständniskategorien sind, die uns helfen können, Gottes Plan und seine Liebe hinter seinem Plan besser zu verstehen. Das ist nicht trockene Theologie, habe ich immer wieder betont, sondern sie sind diese Fragen und die Antworten auf diese Fragen sind wichtige Wegweiser in diesem geistlichen Veränderungsprozess von innen nach außen, über den wir jetzt nachdenken wollen. Denn geistliche Veränderung, sie ist ein wesentlicher, ein wichtiger Grundwert, eine Grundsäule unseres geistlichen Gemeindehauses. Und wir glauben, dass Christus den verändert, der neu beginnt, denn er lässt uns nicht, wie wir sind. Der Apostel Paulus, er schrieb den Korinthern in seinem 2. Brief, und er schreibt dort über die Überlegenheit des neuen Bundes gegenüber dem alten. Und er endet in Kapitel 3 mit den Worten: Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Wo beginnt diese Umgestaltung, diese Veränderung? Im alten Bund, da hatte man das Gesetz. Aber das Gesetz, es konnte bestenfalls nur unser äußeres Verhalten beeinflussen, regulieren, etwas verändern. Es konnte in einem gewissen Sinne nur eine äußere Kosmetik an dem Menschen vollziehen, aber keine tiefgehende Operation, die uns wie wirklich in unserem Innersten verändert. Das ist nur möglich durch den neuen Bund, den Jesus durch sein Opfer eingeführt hat. Und im neuen Bund beginnt die Veränderung in unserem Herzen. Jesus sagt in der Bergpredigt, in Matthäus 5, Vers 8, glücklich zu preisen sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Das heißt, geistliche Veränderung, sie beginnt in unserem Herzen. Sie beginnt in unserem Innern. Aber was genau ist das Herz des Menschen? Wenn das Herz so eine wichtige Schlüsselrolle spielt, was ist es? Welche Rolle hat es in diesem gesamten System des menschlichen Lebens? Mir hat da, um besser mich selbst zu verstehen, mein Herz zu verstehen, meinen inneren Menschen zu verstehen, sehr stark ein Buch oder Gedanken geholfen von Dallas Willard, den ich schon zitiert habe. Er ist Professor für Theologie in den USA. Und vor 4 Jahren in der Gemeindefreizeit, da haben wir gründlich eigentlich über dieses Thema nachgedacht. Ich glaube 3 oder 4 Tage, ihr erinnert euch noch, die ihr damals dabei wart. Und da habe ich das schon eingeführt und versucht, das ein bisschen so in eine Skizze zu gestalten, wie Dallas Willard das Wesen der menschlichen Persönlichkeit, wie unser innerer Mensch beschaffen ist, erklärt. Denn wenn wir über uns als Person nachdenken, da stellen wir fest, dass es gewisse Grundaspekte gibt oder Grundfunktionen, die untrennbar mit dem menschlichen Leben verbunden sind und menschliches Leben ausmachen. In unserem Innern, das sind unsere Gedanken, unsere Gefühle und Motive und auch deren tieferen Ursprung, was immer das sein mag. Aus diesem Innern leben wir jeden Moment, jede Stunde, jeden Tag. Und das Herz ist Teil von mir. Es ist ein Teil deiner selbst. Und vielleicht fragen wir uns, wie passt das alles zusammen? Denn die Bibel, sie spricht ja von unserem Verstand, sie spricht von Gefühlen, sie spricht von unserem Gewissen, sie spricht viel von unserer Seele. Und Willard erklärt in seinem Buch, dass das meistverwendete Wort, um unseren inneren Menschen zu beschreiben, in der Bibel eigentlich das Wort Seele ist. In 1. Mose 1, Vers 30, da lesen wir, dass der Mensch eine lebendige Seele wurde. Wenn also ein Mensch geboren wird, ist er nicht nur Materie, sondern er hat auch ein geistliches, ein inneres Wesen. Warum denn? Wieso ist das so? Weil er nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und dieser unsichtbare geistliche Teil in uns ist die Seele, eine Seele, die ewig leben wird. In der hebräischen Sprache kann das Wort Seele, das ist ein schönes Wort, vielleicht merken es sich einige, es heißt Nefesh. Nefesh. Es bedeutet Leben, Person, kann mit Atem, interessanterweise auch mit Hals übersetzt werden oder die Bedeutung haben. Kommt darauf an, auf den Zusammenhang. Und ich glaube, hinter dieser Bedeutung Hals, da steckt eigentlich eine Metapher. Was macht denn der Hals? Sag mir jetzt nicht, dass er trinkt oder was weiß ich. Er hält Kopf und Körper zusammen. Schon interessant, am Hals, da kommt auch die Halsschlagader gefährlich nah an die Hautoberfläche. Ja? Also wenn man... Ja, vergesst es. Ich finde das Bild ist sehr interessant, weil es eben auch Leben bedeutet, ja? Nefesh, Seele. Und ich denke, bildlich beschreibt diese Bedeutung von Nefesh im Grunde, dass die Seele den Menschen ganzheitlich zusammenhält. Alle Aspekte der Person sind von ihr eingefasst. Und ich denke, man kann das ja mit so ineinander gestellten Kreisen, das sind jetzt hier Ellipsen, glaube ich, eher als Kreise, aber ein bisschen darstellen. Auf dem Diagramm stellt die Seele diesen äußeren Kreis dar. Nun, was umfasst die Seele? Welche Aspekte unseres Menschseins hält sie zusammen? Was macht uns zu dem, wer wir sind als lebendige Seele, wenn der Mensch eine lebendige Seele ist, von Gott geschaffen nach seinem Bilde? Der zweite Ring, das ist das, was ich als Beziehungen bezeichnen würde. Die Seele ist der äußere Ring, aber eingeschlossen in diesen Ring sind meine Beziehungen. Teil von dem, wer ich bin, besteht aus meinen Beziehungen. Meistens denken wir nicht in diese Richtung. Wir meinen, wer wir sind, ist unser Körper, ist unser Verstand, unsere Seele, unser Geist. Aber man denkt nicht an den sozialen Kontext, in dem man lebt und mit dem man zusammenhängt, dass der uns auch sehr beeinflusst und zu dem macht, der wir sind. Es ist eine Tatsache, wer ich bin, hat seine Wurzeln auch in bestimmten Beziehungen und zuerst in der Beziehung zu meinen Eltern, meinem engsten sozialen Umfeld. Und wenn mich heute jemand fragen würde, Johann, wer bist du? Wir haben die Tendenz, dass wir dann immer gleich sagen, was wir tun. Ich arbeite da oder ich bin das. Und wir beschreiben uns dann durch unsere Leistung. Aber das ist nicht die Antwort auf die Frage, wer bist du? Wenn mich jemand fragen würde, wer bist du, Johann, ja, dann würde ich wahrscheinlich einfach anfangen, meine Geschichte zu erzählen. Ich würde sagen, ja, ich bin einfach der Sohn von meinen Eltern und die heißen so und so und da bin ich geboren und da habe ich gelebt so und so viele Jahre und jetzt bin ich verheiratet mit einer tollen Frau und ich habe 3 Kinder und schon spreche ich über Beziehungen. Und ich bin auch Ältester und Pastor in der biblischen Missionsgemeinde. Und ich habe eine Beziehung zu diesen Menschen, die in dieser Gemeinde sind. Und selbst wenn wir eigentlich auch über unsere Arbeit nachdenken, geht es auch da wiederum um Beziehungen. Denn ich arbeite in dieser Firma für diese Person, der ist mein Chef, zusammen mit anderen Personen. Und auch da hat man eine Beziehung, man ist in einem Beziehungsumfeld. Ja, selbst wenn ich sage, ich bin ein Kind Gottes, dann spreche ich im Grunde von einer Beziehung. Auch wenn wir unser geistliches Leben beschreiben, geht es wieder um Beziehung. Ich bin ein Kind meines Vaters im Himmel und ich bin hineingeboren in diese geistliche Familie. Merken wir, liebe Geschwister, wenn wir uns selbst beschreiben, ein großer Teil davon besteht aus unseren Beziehungen. Wenn wir also verstehen wollen, wer wir sind, wer wir als lebendige Seele sind, dann müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, mit unseren Beziehungen, wie die uns beeinflusst haben. Drittens, zu dem, wer ich bin, gehört auch mein Körper. Also wir haben eine Seele, das ist so dieser äußere, allumfassende Ring. Eingeschlossen darin kann man das Wort Beziehungen einfügen. Das ist der zweite Ring. Und der dritte Ring ist mein Körper. Ich habe einen Körper. Gott sei Dank ist mein Körper immer noch mit mir. Jeder von uns hat einen Körper. Wir hegen ihn, wir pflegen ihn. Wir haben uns heute vielleicht rasiert und Zähne geputzt und uns gekämmt und geduscht. Und wir sind alle frisch mit unserem Körper hierher gekommen. Das ist der Körper, den Gott uns gegeben hat. Durch ihn berühre ich diese Welt und die Welt berührt mich oder tangiert mich. Ich gehe mit meinem Körper durch diese Welt, durch diese Straßen. Durch ihn sehen und fühlen und hören und berühren wir. Und unser Körper ist auch der Ort, in dem unsere Seele lebt, unser unsichtbarer Mensch. Meine Seele, sie lebt zurzeit nicht außerhalb meines Körpers, sie lebt in meinem Körper. Aber ich weiß, wenn mein Körper einmal stirbt, wenn Jesus nicht wiederkommt, wird das mal geschehen. Was passiert dann mit meiner Seele? Was passiert mit eurer Seele? Die Seele, sie wird weiterleben außerhalb meines Körpers, so lehrt das die Bibel. Aber wenn wir ganz genau nachforschen, dann erfahren wir, dass Gott einen Plan hat mit unserem Körper, auch für alle Ewigkeit in unser Körper. Er wird einmal auferstehen in Auferstehungsherrlichkeit und wird sich wieder als ein geistlicher Auferstehungsleib sozusagen der Ort sein, in dem unsere Seele wohnt. Er wird sich mit unserer Seele vereinen. Der Körper ist also nicht unwichtig. Er wurde uns von Gott gegeben. Er ist ein Teil unser Selbst. Und wir werden die Ewigkeit einmal nicht außerhalb unseres Körpers verbringen. Wir werden einen Auferstehungskörper bekommen. Viertens, wir haben alle einen Verstand. Das ist dieser vierte Ring auf unserem Diagramm. Was macht unseren Verstand aus? Ich würde sagen, der Verstand ist der Sitz meiner Gedanken und auch meiner Gefühle. Als Erben der Aufklärung wurden wir eher so gelehrt, dass der Verstand und die Gefühle ganz unterschiedliche Komponenten des Menschen sind. Aber Gefühle können nicht existieren ohne Verstand. Zuerst denke ich und dann fühle ich etwas und manchmal empfinde ich etwas und ich denke über meine Gefühle nach. Wir sollten also Gedanken und Gefühle zusammen sehen, denn sie bestimmen das, was wir Verstand nennen. Durch den Verstand nehmen wir Informationen auf. Wir beurteilen die Dinge. Wir denken nach und wir empfinden über bestimmte Dinge. Das ist ein enorm wichtiger Teil dessen, wer ich bin und wer du bist. Fünftens. Im Zentrum dessen, und jetzt kommen wir zum Kern, im Zentrum dessen, wer ich bin, steht das Herz. Und das Herz würde ich beschreiben als, es ist ja zunächst mal eine Metapher, ja, als mein Geist. Wenn die Bibel vom Geist eines Menschen spricht, dann spricht sie eigentlich von dem Herzen. Geist und Herz werden in der Schrift austauschbar verwendet. Und da im Herzen eines Menschen, da werden die Entscheidungen des Lebens gefällt. Deshalb ist das Herz oder der Geist auch der Sitz des Willens. Man kann es auch so sagen, die Quintessenz des Herzens ist mein Geist und mein Wille. Das Herz, es sitzt sozusagen im Chefsessel, wo die Entscheidungen meines Lebens getroffen werden. Und man könnte seine Tätigkeit in drei Worte zusammenfassen. Das Herz, es liebt, es verlangt, es entscheidet. Das ist das Zentrum meines Liebenslebens, das Zentrum einer Sehnsucht. Die Bibel spricht oft von der Sehnsucht des Herzens. Und das Herz, es kann sich nach Bösem oder nach Gutem sehnen. Es kann Böses oder Gutes lieben. Daraus folgt, dass das Herz auch das Zentrum unseres Willens ist. Jede Entscheidung fließt letztlich aus unserem Herzen. Aber jede Entscheidung, die ich treffe, sie wird auch beeinflusst von dem Verstand, von meinen Gedanken, von meinen Gefühlen, von meinem Körper. Und sie wird auch beeinflusst von meinen Beziehungen. Sie wird beeinflusst von all dem, wer ich bin als lebendige Seele. Deshalb ist es absolut wichtig, dass wir unser Herz behüten. In Sprüche 4, Vers 23, da steht ein ganz wichtiger Vers: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Was in deinem Herzen ist, es wird schlichtweg in dein ganzes Leben hineinfließen. Deshalb ist es so wichtig, Acht zu haben auf das Herz. Und jede Veränderung, sie beginnt im Herzen des Menschen. Vor ein paar Wochen, da haben wir über die Schwelle unseres geistlichen Gemeindehauses gesprochen und wie man überhaupt ein neues, ein reines Herz bekommt. Und da haben wir vom Wort Gottes her gesehen, dass wir von Geburt aus kein reines Herz haben. Sind alle Aspekte unserer Persönlichkeit verbunden? Deshalb dieser Pfeil hier in dieser Grafik. Die biblische Diagnose über den Zustand des natürlichen Menschen fasst Paulus in Römer 3, Vers 10 bis 18 zusammen und die klingt ganz gnadenlos. Der Mensch ist verdorben. Und die Bibel lehrt uns, dass wir getrennt von Jesus kein reines Herz, kein reines Leben haben können, denn die Sünde verfärbt jeden Teil unseres Wesens, jeden Teil dieses Kreises, der Verstand, der Körper, die Beziehungen, die ganze Seele, der ganze natürliche Mensch in seiner Ganzheitlichkeit ist von der Sünde verdorben, angefärbt. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt, sagt Paulus. Und meint eigentlich, wir Menschen in unserem natürlichen Zustand lieben Gott nicht wirklich. Vielleicht hat der eine oder andere wirklich ein ganz moralisches Leben geführt. Und der hört mich jetzt hier sagen und sagt, ja, meine Güte, verglichen mit Breivik, der ein Monster ist, der so viele unschuldige Menschen umgebracht hat, da bin ich doch ein guter Mensch. Aber die Frage ist, liebst du Gott wirklich? Es gibt auch Menschen, die an die Existenz Gottes glauben und die meinen, ja, sie lieben Gott auch. Aber warum liebe ich Gott? Liebe ich Gott um meinetwillen, damit er mir das gibt, was ich will, ein nettes, gesegnetes, tolles Leben? Oder liebe ich Gott wirklich um seinetwillen? Genau das bezeichnet die Bibel als Sünde oder Zielverfehlung, dass wir Gott nicht wirklich tief in unserem Herzen lieben. Wir sind alle abgewichen. Allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, sagt Paulus weiter. Wer also über diesen Grundwert geistliche Veränderung von innen nach außen tiefer nachdenkt, der muss sich ernsthaft immer wieder mit dem Problem der Sünde auseinandersetzen. Der kann nicht sagen, ja, meine Sünden sind jetzt mal vergeben worden und jetzt lebe ich, wie ich will. Das passt nicht zusammen. Man könnte Sünde vereinfacht in zwei Kategorien einteilen. Es gibt erstens die sichtbaren Übertretungen von Geboten und Maßstäben, die Gott eindeutig in seinem Wort vorgegeben hat. Ich nenne diese Sünden Verhaltenssünden. Und da schneidet vielleicht der eine oder andere noch recht gut ab. Ich bin ein anständiger Mensch. Ich halte mich an die 10 Gebote, sagt der eine oder der andere vielleicht. Aber dann gibt es auch diese ganzen Beziehungssünden und das sind die Verstöße gegen das Liebesgebot. Und die Bibel, sie lehrt eindeutig, niemand ist befreit vom Einfluss der Sünde in diesem Leben. Wir Menschen sind Sünder in unserem Wesen und auch in unserem Verhalten, in unserer Praxis. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, dass das Leben des Christus ebenfalls wirklich alles durchdringen kann. Wenn ich eine Beziehung zu Jesus Christus bekomme, dann wird Jesus anfangen, mein Herz und meinen Verstand zu verändern, sodass ich anfange, die Welt und auch das Leben so zu sehen, wie sie wirklich sind. Jesus möchte unser Herz, unseren Verstand verändern. Er will verändern die Art und Weise, wie ich meinen Körper gebrauche. Er will meine Beziehungen verändern, meine Ehe, die Art und Weise, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich meine Familie liebe, die Art und Weise, wie ich mich in der Arbeit gebe, wie ich andere Menschen behandle. Er will das anders verändern. Und er möchte mich zu einem Menschen machen, der ihn von ganzem Herzen liebt. Auch dann noch, wenn nicht alle meine Wünsche in Erfüllung gehen, wenn manches in meinem Leben geschieht, das ich auch nicht verstehen kann, wenn ich mich alleine fühle, wenn ich mich vielleicht leer fühle. Und er möchte, dass ich andere liebe, meine Nächsten, auch wenn diese meine Liebe nicht immer erwidert wird. Weil das ist das Gebot des Herrn, das Wichtigste. Liebe Gott von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Wesen als lebendige Seele und deinen Nächsten wie dich selbst, damit wir lernen, dieses Liebesgebot immer mehr auszuleben. Deshalb muss Gott uns von innen nach außen verändern. Liebe die Stelle im 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Die Verse 22 und 23, denn sie fasst eigentlich das zusammen, was wir erlebt haben. Da heißt es, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit, das heißt, indem ihr der Wahrheit glaubt, indem ihr sie nicht nur gehört habt, sondern gehorcht habt, zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Da ist der Bezug jetzt zu den Beziehungen. Wir sollen uns also anhaltend lieben aus reinem Herzen. Warum denn? Warum können wir das überhaupt? Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, das heißt aus geistlichem Samen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Mit anderen Worten, wenn wir das Wort Gottes hören, wenn uns das erreicht, unsere Persönlichkeit, wer wir als Mensch, als lebendige Seele sind, wenn es uns erreicht, wir es hören und diesem Wort glauben und durch das lebendige Wort und den Geist Gottes wiedergeboren werden, dann bekommen wir neues Leben. Und dieses neue Leben, es beginnt in unserem Geist. Unser Geist oder unser Herz oder unser Wille ist wiedergeboren. In dem Augenblick, wenn das geschieht, sind wir aus Gottes Sicht eine neue Person, weil Gott sieht uns dann in Christus. Und wir sind schon Heilige. Deshalb schreibt der Apostel Paulus den Korinthern, die wirklich alles andere als Heilige mit dem Heiligenschein waren, wie man sich das manchmal so vorstellt. Er nennt sie trotzdem Heilige, weil sie in Christus Heilige sind. Sie sind wiedergeborene Christen. Wir haben ein Herz, das vor Gott schon als rein angesehen wird und das auch rein sein will, auch wenn es in seinen Handlungen nicht immer rein ist. Aber wenn wir eine neue Geburt in unserem Inneren erlebt haben, dann beginnt auch ein Prozess. Heiligung ist einmal ein Zustand, wir sind in Christus heilig, weil seine Heiligkeit und Gerechtigkeit uns gut geschrieben ist. Und sie ist zweitens, so lehrt es die Bibel, ein Prozess, ein Reinigungsprozess unseres ganzen Wesens. Und ich weiß, das klingt paradox, aber es ist einfach so, wenn wir Nachfolger Jesu sind, dann werden wir, was wir sind. Wir werden, was wir sind. Damit wird dieser Prozess beschrieben. dann wird unser Verstand und unser Körper und unsere Beziehungen und unsere Seele, unser ganzes Leben gereinigt. Das ist ein Prozess, ein geistlicher Veränderungsprozess von innen nach außen. Und er durchdringt wirklich alle Facetten unseres Wesens, unsere Vorstellungen, unsere Anschauungen, unsere Gefühle, unsere Entscheidungsmuster, unseren Körper, wie wir mit unserem Körper umgehen, auch unsere sozialen Beziehungen. Ich habe es anfangs schon gesagt, da geht es nicht nur um äußere Veränderungen unseres Verhaltens. Übrigens, Religionen, die setzen an diesem äußeren Ring an. Die möchten, dass der Mensch sich in seinem Verhalten verändert. Dass er irgendwie zurechtkommt mit Gott, arbeite also an dir selbst, um Gott zu gefallen. Fang einfach an, ein bisschen netter zu sein. Tue dies, tue jenes. Sie setzt am Verhalten an. Aber Jesus sagt uns, dieser Ansatz ist falsch. Er sagt uns, das Geheimnis zu einem freudigen Leben mit Gott beginnt mit einem reinen Herzen. Das Herz, es steht im Zentrum der Lehre Jesu. Wenn das, was ich liebe, nach was ich mich sehne, ja mein Wille, wenn das durchdrungen wird von Jesus Christus und ich ein neues Herz habe, dann ändert sich auch meine Gesinnung, die Art und Weise, wie ich denke, wird verwandelt. Und wenn mein Verstand verwandelt wird, weil ich Gottes Wort lese und Christus immer wieder auch in seinem Wort begegne und ihn näher kennenlerne, dann hat das zugleich einen Einfluss auf meine Gefühle. Und wenn sich mein Verstand und meine Gefühle verändern, dann hat das eine Auswirkung auf die Art und Weise, wie ich mit meinem Körper umgehe. Weil ich nun meinen Körper dazu gebrauchen will, dass Gott geehrt wird. Und wenn sich die Art und Weise ändert, wie ich meinen Körper gebrauche, dann hat das auch seinen Einfluss auf meine Beziehungen. Und auch diese werden gereinigt. Und im Grunde wird mein ganzes Leben als lebendige Seele gereinigt. Ich werde Jesus ähnlicher. Genau das bedeutet das. Aber wenn wir zuerst nur versuchen, unser Verhalten zu ändern und nicht tiefer gehen und uns nicht mit den Dingen auseinandersetzen, die unser Herz betreffen, da werden wir nicht wirklich geistlich wachsen und uns verändern, sondern was geschieht dann? Wir werden zu Pharisäern und zu Heuchlern. Liebe Geschwister, Gott will uns von innen nach außen verändern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, wie steht es um mein Herz? Was will ich wirklich? Warum tue ich, was ich tue mit meinem Körper? Warum denke ich, was ich denke mit meinem Verstand? Warum fühle ich, was ich fühle in dieser Situation, in der ich mich gerade befinde? Warum habe ich diesen Beziehungsstil, dass keine Leute wirklich an mich herankommen? Alle Facetten unseres Wesens sind alle miteinander verwoben. Und nach Sprüche 4, Vers 23 sollen wir Acht geben auf unser Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich muss mein Herz behüten, ja im Grunde mein ganzes Leben behüten, weil das Herz wird von allen diesen Bereichen beeinflusst. Wir könnten da jetzt einfach weiterdenken und mal unsere Beziehungen unter die Lupe nehmen. Wenn ich eine unsaubere Beziehung mit einer anderen Person habe, das kann eine unreine Beziehung sexueller Art sein oder auch irgendeine unsaubere Geschäftsbeziehung, wo gelogen und gemunkelt und betrogen wird. Oder auch, wenn ich mich einfach aus Selbstschutz von einer gewissen Person zurückziehe, um ja nicht mehr von dieser Person verletzt zu werden. Egal welche Art von Beziehungsstörung in meinem Leben ist, sie wird immer mein Herz beeinflussen. Der Widersacher ergreift unsere Beziehungen an, damit er uns in unserem Herzen verletzt. Und manchmal greift er unseren Körper an, um an unser Herz heranzukommen. Und wenn ich mit meinem Körper in Unreinheit verwickelt bin, hat das einen Einfluss auf mein Herz. Ich kann nicht sagen, ja, ich möchte ein reines Herz haben, ich werde aber auch weiterhin meinen Körper so gebrauchen, um mich in dieser oder jeder Sünde einfach zu erfreuen, weil das sich einfach nur so gut anfühlt. Dein Körper hat einen Einfluss auf deinen Geist. Unser Körper und unser Geist, sie sind miteinander verwoben als Teile unserer ganzen Persönlichkeit. Und deshalb sagt Paulus den Korinthern, versteht ihr es denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Deshalb flieht vor dir der Unzucht, denn wenn du mit deinem Körper sündigst, und in dem Vers geht es jetzt um sexuelle Sünde, dann ziehst du den Heiligen Geist in diese Affäre mit hinein, denn Gott lebt in dir. Dein Geist ist in allem involviert, in was dein Körper involviert ist. Wir können natürlich auch umgekehrt das sagen. Wenn ich meinen Körper dazu benutze, Gutes zu tun, dann hat das Auswirkungen auf meinen Geist. Wenn ich zum Beispiel am Sonntagmorgen aufstehe und mit meinem Körper in einen Gottesdienst gehe, um Gott zu loben und ihn anzubeten, um mich an ihm zu erfreuen, dann ist das eine gute Sache, die einen Einfluss hat auf meinen Geist. Wir können das Gleiche sagen auch über unseren Verstand. Der Verstand ist ja wirklich ein mächtiges Ding. Wenn wir es zulassen, dass negative, destruktive, unreine Gedanken unseren Verstand verseuchen, dann wird das auch unseren Geist und auch unser Herz beeinflussen. Aber wenn wir unseren Verstand dazu benutzen, um über Gott nachzusinnen, über sein Wort nachzusinnen, dann wird das unser Herz in einer guten Weise beeinflussen. Deshalb, liebe Geschwister, möchte ich uns heute erneut ermuntern, lasst uns Acht haben auf unser Herz. Behüte dein Herz, denn jegliche Unreinheit wird es beschmutzen. Wir stehen alle in der Gefahr, Dinge zu lieben, die wir nicht lieben sollten, und nach Dingen zu gelüsten, die wir nicht gelüsten sollten. Und Gott sieht das Herz. Deshalb behüte dein Herz. In welchem Bereich wird unser Herz heute angegriffen? Das ist die Frage, die ich uns stellen möchte. Ich möchte uns herausfordern, über unser Leben nachzudenken, uns ehrlich zu fragen, wo stehe ich in diesem geistlichen Wachstumsprozess von innen nach außen? Wir wollen eine Gemeinde sein, die sich einfach nicht zufrieden gibt, nur mit einem gut genug Christsein. Es ist wichtig, uns bewusst in diesen Veränderungsprozess hinzugeben und Gott ehrlich immer wieder zu bitten, Herr, zeige mir durch deinen Geist und durch dein Wort, vielleicht auch durch das Wort, das wir heute Morgen gehört haben, wo ich genau stehe in meiner Beziehung zu dir. Zeige mir die dunklen Punkte, zeige mir die Reservate in meinem Herzen, wo die wilden, ungezähmten Tiere meines alten Ichs noch ihr Wesen herumtreiben. Und lass mich dann daran zerbrechen. Das Gebet ist absolut wichtig. Wenn wir uns selbst wirklich sehen, uns am Maßstab Jesu messen, wie er liebt, wie er gelebt hat, dann bleibt da kein Platz mehr, meine ich, für Stolz oder für Arroganz oder auch für Selbstgefälligkeit. Denn echte Selbsterkenntnis, die durch den Heiligen Geist bewirkt wird, die führt immer zu einem inneren Zerbruch. Aber dieser Zerbruch, der endet nicht oder führt uns nicht in die Verzweiflung, sondern in die Demut. Und in dieser Demut, da wird auch wiederum diese Sehnsucht empfacht, diese starke Sehnsucht, die Gott selbst in uns hineingelegt hat, Jesus mehr zu lieben, ihm mehr zu vertrauen, ihm zu gehorchen. Und Christen, die geistlich wachsen, die empfinden dann auch immer wieder eine herzliche Dankbarkeit für Gottes Vergebung und Liebe und auch für das, was an Wachstum erkennbar ist im Leben. Und deshalb sind diese Begriffe Selbsterkenntnis, Zerbruch, Buße, Demut, Sehnsucht, Hoffnung könnte man noch einfügen, Vertrauen, Dankbarkeit, das sind ganz wesentliche Begriffe, die diesen Prozess der Veränderung, der geistlichen Veränderung von innen nach außen begleiten, umschreiben, beschreiben. Weil wir werden diese Woche sicherlich irgendwann mal wieder auf die Nase fallen und wir werden zerbrechen an unserer Unzulänglichkeit und Sünde. Und wir werden wieder zu unserem Herrn kommen müssen und diese Vergebung in Anspruch nehmen und dieser Sehnsucht in unserem Herzen Raum geben, die uns wieder näher zu Jesus bringt und uns dann auch sehr dankbar macht und unser Vertrauen neu stärkt. Das ist ein Prozess, der immer wieder geschieht in unserem Leben, wenn wir Kinder Gottes sind. Liebe Geschwister, geistliches Wachstum von innen nach außen ist also ein wichtiger Grundwert unseres geistlichen Gemeindehauses. Denn alles, was wir hier tun, soll unser geistliches Wachstum fördern. Wenn wir hier zum Gottesdienst kommen und wir eine Predigt hören, egal welchen Text wir untersuchen, wo wir hineinschauen in die Bibel, wir kommen nicht her, um eine Predigt zu hören, um unterhalten zu werden, sondern damit das Wort Gottes durch den Geist Gottes auf unser Herzen angewendet wird und Veränderung, geistliche Veränderung fördert. Dazu sind wir da und hören eine Predigt. Und wenn wir singen und Gott loben, dann staunen wir über das, wer er ist, und wir wünschen uns, dass wir ihm ähnlicher werden. Wir merken, das ist er, so schön ist er und ich bin noch hier und ich möchte einfach ihn ehren, dass er mich weiter verändert. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann kommen wir hier immer wieder auch mit dieser Haltung, dass wir uns vorher prüfen und uns fragen, wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott? Er hat alles gegeben, er ist mein Herr und Heiland. Wie habe ich diese Woche geliebt? Ihn und auch meine Nächsten. Und wir kommen dann und feiern hier das gemeinsam und werden dabei auch verändert. Und meistens merken wir es gar nicht, dass ein Veränderungsprozess in uns stattfindet, dass wir wachsen, dass wir uns verändern. Es ist gar nicht dem Einzelnen so bewusst, aber wenn wir uns diesem Prozess hingeben, dann wird das geschehen. Und wir machen hier Kinder- und Jugendarbeit, weil wir genau das auch für unsere Kinder uns wünschen, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie erkennen, wie kostbar Jesus ist und wie sich das wirklich lohnt, ihm nachzufolgen, ihn zu lieben und dass sie das auch erleben, was es bedeutet, verändert zu werden durch Jesus Christus. Das ist der Grund, warum wir Kinderarbeit hier machen, Jungscharbeit, Jugendarbeit. Und wenn wir zusammenkommen im Hauskreis, dann teilen wir unsere Geschichten mit und wir sehen ins Wort Gottes und tauschen uns darüber aus und denken darüber nach und sehen, wie hat er uns verändert und wo habe ich versagt. Und man betet füreinander und man betet für die Missionare und bittet, dass Gott Umstände verändert, Herzen verändert und wir dürfen Teil dieser ganzen Sache sein. Wir merken also, wie dieser Grundwert wirklich nicht nur irgendwie ein abstraktes Konzept oder Theorie ist, das ist ganz klar praxisbezogen. Ich würde sagen, ich bin überzeugt eigentlich, dass letztlich jede Erfahrung unseres Lebens eine Möglichkeit bietet, geistlich verändert zu werden. Übrigens, gestern, da hatten wir die Radtour geplant, die auch stattgefunden hat mit einigen Geschwistern. Und es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Für mich, ich erzähle jetzt einfach so ein bisschen aus meiner Perspektive. Ich musste gestern Morgen eine Entscheidung treffen. Will ich da mitmachen bei dieser Radtour? Oder meine Predigt war nicht fertig und ich hatte so das Gefühl, meine Gedanken, die muss ich irgendwie noch auf Papier bringen. Das ist, da brauche ich noch einige Stunden und ich muss eine Entscheidung treffen. Gehe ich auf diese Radtour oder bleibe ich in meinem Büro und arbeite weiter an meiner Predigt und feile daran fleißig, damit ihr alle heute alles versteht, was ich sage. Und ich weiß es ehrlich nicht, warum ich mich, also ich glaube, ich weiß es. Im Nachhinein weiß ich es. Ich habe mich entschieden, auf die Radtour zu gehen und ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir sicher einfach, dass das vom Geist Gottes geführt war, diese Entscheidung in meinem Herzen, radeln zu gehen, auch wenn das Wetter nicht vielversprechend war. Aber wir sind nicht nass geworden. Und wir hatten eine ganz tolle Gemeinschaft mit André und Dani und Kolja und Sophia und die Ottos haben wir auch noch mitgenommen unterwegs und mein Sohnemann war dabei und dann kommen wir an diesen Grillplatz und da erwartet uns Johannes mit einem Feuerchen und es war ja ziemlich kalt, das heißt, wir haben uns alle auf das Feuerchen gefreut. Er stand da wie Jesus. Das hat mich erinnert an die Predigt von letztem Sonntag. Ich musste ihn sogar fragen, wo sind die Fische? Wir haben keine Bibelstunde gehalten. Wir haben uns auch nicht jetzt über tiefe geistliche Dinge ausgetauscht während dieser Zeit, aber wir hatten eine gute Gemeinschaft. Wir haben unser Essen geteilt. Wir haben gemeinsam gegrillt. Wir haben miteinander einfach geredet. Und es war eine gute Erfahrung. Und als ich dann zu Hause war und einfach nochmal über den Tag nachgedacht habe, da musste ich erkennen, diese Erfahrung, sie trägt bei zu meiner persönlichen Veränderung von innen nach außen. Wisst ihr warum? Weil ich eine ganz, ganz starke fleischliche, und ich nenne sie ganz bewusst fleischliche Tendenz zum Perfektionismus habe. Und die lässt mich manchmal Stunden da sitzen und zu feilen an meiner Predigt, an meinen Gedanken. Und dieser Perfektionismus, der muss sterben. Denn eine gute Begegnung mit meinen Geschwistern ist wichtiger als eine perfekt ausgefeilte Predigt. Ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die sich nicht nur damit zufrieden gibt, dass ihre Leute sonntags hier in den Gottesdienst kommen, dass sie die Gemeinde mit Spenden unterstützen, damit wir das hier haben können, was wir haben, sich an irgendwelchen Gemeindenaktivitäten beteiligen und dann ja, ein moralisch anständiges Leben führen. Das ist alles wichtig und gut, aber es ist nicht gut genug. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo jeder einzelne von uns hier von ganzem Herzen Christus ähnlich werden will. Und dass wir diesen Prozess der Veränderung zulassen, auch wenn er schmerzhaft ist, weil uns der Geist immer wieder in diese dunklen Reservate führen wird und uns zeigen wird, ja, da reagierst du aus deinem Fleisch. Ja, dass wir von innen nach außen durch diesen Geist Gottes, der in uns lebt, so verändert werden, dass wir mehr und mehr, ich sage es einfach mal so, so lieben lernen, wie Jesus liebt. Egal wie wir uns fühlen und wie andere uns behandeln oder durch welche Umstände wir gerade gehen. Und diese geistliche Veränderung, das habe ich gestern auch persönlich einfach für mich so erfahren können, sie geschieht in Gemeinschaft, wo echte, authentische Beziehungen gepflegt werden. Und darüber werden wir, wenn Gott will und wir leben, nächsten Sonntag mehr hören. Lass uns beten.